dieses Mikrobiom, diese Gesamtheit der Mikroorganismen wiegt, halte ich fest, 1 bis 2 Kilo.
Was?
Und ja, und unser Krass. Gehirn ist ein bisschen leichter, meistens nur so 1,5, 1,2, 1,3. Das heißt, so vom, in Anführungszeichen, Gewicht her spielt der Darm auf jeden Fall eine große Rolle. Und so dann auch das Zusammenspiel von Food and Mood, also dem, was in unseren Darm gelangt und auch dann in unsere Stimmung.
Hallo und herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job und im Alltag geht. Unser heutiges Thema ist riesig, nämlich Ernährung. Das ist wirklich kaum in eine Folge zu bekommen. Ich habe es trotzdem versucht. Unser Darm ist ja wahnsinnig eng mit unserem Gehirn und auch generell unserem Wohlbefinden verbunden. Und mit unserer Ernährung können wir einen riesigen Einfluss auf unsere psychische Stabilität und unser Wohlbefinden nehmen. Ich finde, in Deutschland ist dieses Thema noch sehr unterbeleuchtet, weil wir die Psyche oft ja sehr zum einen isoliert betrachten, als etwas für sich Stehendes, aber eben auch so behandeln. Also wenn wir etwas mit der Psyche haben, dann gehen wir zur Psychotherapie und da geht es dann eben oft wirklich besonders um die Psyche, aber nicht ganz so viel um die Lebensstilfaktoren drumherum. Und das betrachten wir natürlich auch, zum Beispiel Dinge wie Schlaf oder ein gesunder Tagesrhythmus. Aber Ernährung ist wirklich noch verhältnismäßig wenig repräsentiert in dem ganzen Thema mentale Gesundheit. Und deswegen habe ich heute dafür mit einer richtig tollen Expertin gesprochen, die uns zum einen verrät, wie Ernährung auf die Psyche wirkt und wie sie sie auch stabilisieren kann und uns richtig Energie schenken kann, damit wir noch energetischer durch den Alltag gehen. Dann, wie wir emotionales Essen vorbeugen können, ist ja auch für viele ein großes Thema. Ich snacke einfach mal schnell und ich brauche jetzt irgendwie so kurz meinen Zucker Stück am Nachmittag, um irgendwie so noch gut durch den Nachmittag zu kommen. Und sie verrät auch, wie wir unsere Ernährung schon mit wirklich ganz kleinen Tricks verändern können, die aber sehr große Auswirkungen auf unsere körperliche und auch auf unsere psychische Gesundheit haben. Also es wird eine Folge voller Tipps, voller Hacks, voller Hinweise, die eben alle super easy umzusetzen sind und man jetzt nicht plötzlich den ganzen Ernährungsplan umschmeißen muss. Im Ask Me Anything geht es heute darum, welcher Satz mich eigentlich unterstützt, wenn ich richtig im Stress bin. Und in der Wundertüte werde ich euch passend zur heutigen Folge ein Lebensmittel verraten, was ich entdeckt habe und für mich gerade so jede Mahlzeit einfach besser macht und was ich total liebe. Das verrate ich nachher. Deswegen lass uns loslegen mit der Folge. Ich stelle euch mal den Gast für heute vor. Ich begrüße eine der führenden Stimmen für Prävention und digitale Medizin in Deutschland, nämlich Dr. Anne Latz. Sie ist Ärztin, ärztliche Psychotherapeutin und Expertin für Lifestyle Medicine und sie setzt sich für eine ganzheitliche, evidenzbasierte, empathische und moderne Medizin ein. Anne ist Mitgründerin von Hello Inside, einem Unternehmen, das beim persönlichen Blutzuckertracking unterstützt. Sie ist regelmäßig als Speakerin aktiv und sie hat auch einen Podcast, Die Ärztin und der Nerd. Also gerne reinhören, wenn ihr heute hier noch nicht genug von ihr bekommt. Herzlich willkommen, Anne. Schön, dass du da bist.
Lieben Dank, liebe Eva, für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu sprechen.
Du Anne, unser Darm ist ja unser Second Brain, das zweite Gehirn. Was genau ist denn seine Rolle in Bezug auf unsere Stimmung, unsere Energie, unser Wohlbefinden, wie es uns geht?
Ja, das ist ein super, super, super spannendes Thema, wie ich finde, wo ich auch ganz begeistert war über so Food and Mood und die ganze Connection, mich so einzulesen und auch aus der Praxis zu lernen. Genau, wie du schon sagst, gibt's ja diese Darm-Hirn-Achse, die ja keine Einbahnstraße ist. Ne? Unser Darm und unser Gehirn sind nämlich wirklich verbunden. Die kommen spannenderweise auch in der Embryonalentwicklung aus den exakt gleichen Zellen, bewegen sich dann offensichtlich in andere Teile des Körpers, sind aber eben über einen Nerv, den Nervus vagus, noch verbunden. Und zwar eben in, ja, einer Two-Way Street, also einer wirklich sehr intensiv befahrenen Straße. Denn für jede einzelne Nachricht, die das Gehirn an unseren Darm schickt, schickt der Darm sogar 9 Stück zurück. Also ja, krass. Das ist eine echt ordentlich befahrene Straße. Und unser Darm spielt ja für unsere ganze Gesundheit eine riesige Rolle. Also 70-80% unserer Immunzellen sitzen dort. Aber eben auch unsere Serotoninrezeptoren. Ich finde, das ist ganz einleuchtend, wenn wir so überlegen, in der Praxis, wenn Menschen Antidepressiva nehmen, also Medikamente, die ja im Idealfall mit der Stimmung helfen, wo haben die vor allem Nebenwirkungen?
Im Darm.
Magen-Darm-Trakt. Ah. Und das heißt, ne, da sind Rezeptoren, die da angespielt werden und das zeigt nochmal diese enge Verbindung. Genau, weil wir wollen ja nicht nur über Medikamente und Krankheit reden, sondern eben auch, was da eigentlich im Darm so stattfindet. Ein Stichwort, das wir da ja immer hören, ist unser genanntes Mikrobiom. Mhm. Also es sind die 100 Billionen Mikroorganismen, unsere kleinen Mitbewohner, die im Darm leben mit uns zusammen und auch genetisches Material beinhalten. Und was ich vielleicht so zum Thema Second Brain, wo du ja auch die Frage nachgestellt hast, da ganz spannend finde. Dieses Mikrobiom, diese Gesamtheit der Mikroorganismen wiegt, halte ich fest, 1 bis 2 Kilo.
Was?
Und ja, und krass. Unser Gehirn ist ein bisschen leichter meistens, nur so 1,5, 1,2, 1,3. Das heißt, so vom, in Anführungszeichen, Gewicht her spielt der Darm auf jeden Fall eine große Rolle und so dann auch das Zusammenspiel von Food and Mood, also dem, was in unseren Darm gelangt und auch dann in unsere Stimmung.
Ja, interessant. Krass, also es hat im wahrsten Sinne des Wortes Gewicht.
Ja, genau.
Was da landet, genau. Jetzt ist ja so, dass wirklich viele Menschen unter chronischem Stress stehen und sich das irgendwie auch oft eben im Magen-Darm-Bereich irgendwie niederschlägt. Viele sagen ja auch, mit schlägt was irgendwie auf den Magen. Wie kommuniziert denn der Darm mit unserem Gehirn? Wenn du hast ja schon gesagt, durch den Vagusnerv. Und kann man denn diese Achse irgendwie auch aktiv stärken, ne, um eben Stress entgegenzuwirken?
Ja, also zu deiner letzten Frage auf jeden Fall. Da können wir auch gerne ein bisschen konkreter werden, was man tun kann zur Prävention, also zur Vorbeugung, aber auch genau in stressigen Phasen. Ich finde das Thema chronischen Stress immer super, super wichtig, dass wir auch gucken, erstmal zu schauen, was sind denn eigentlich Stressoren? Wir denken irgendwie vielleicht an Arbeitsstress, wir denken an einen vollen Tag, aber wir sind ja wirklich fast rund um die Uhr verschiedensten Stressoren ausgeliefert. Es kann ein bestimmtes Wetter sein, es kann eine Lautstärke sein, es kann aber auch eine Sportart sein. Also es sind einfach viele Dinge, die erstmal stressig für uns sein können. Und Stress ist ja auch nicht immer nur negativ. Aber du hast ja auch schon chronischen Stress angesprochen. Und ich finde es auch nochmal wichtig, dass wir unsere Ernährung auch unter dem Aspekt von Stressoren mal uns angucken könnten. Mhm. Nämlich, was essen wir eigentlich? Sind es ausgewogene Mahlzeiten oder ist es irgendwie doch Fast Food, wo wir hochprozessierte, hochverarbeitete Lebensmittel mit irgendwie Fettsäuren, die vielleicht auch eher Entzündungen im Darm bedingen können. Und das alles im Zusammenspiel, diese verschiedensten Stressoren, eben auch unser klassischer chronischer Stress, den wir jetzt zum Beispiel im Kontext vom Alltag haben, führt dann auch zu, dass Cortisol erhöht wird. Und das wirkt wiederum auf unsere Darmbarriere, die durchlässiger sein kann, was nicht was Gutes ist. Und Entzündungen können zunehmen. Und denken wir an unsere Straße, bleiben die nicht nur lokal im Darm, sondern können sich eben auch nochmal ausbreiten im Körper. Und das ist was wir natürlich auf jeden Fall vermeiden wollen. Auch kann Stress die Vielfalt, ich hatte das Mikrobiom schon erwähnt, und das Mikrobiom sind viele, viele, viele Mikroorganismen und möglichst vielfältige. Und diese Vielfalt kann auch durch chronischen Stress reduziert werden. Das wiederum auch dann sich auf die Funktion, also zum Beispiel die Herstellung von Neurotransmittern, die im Darm stattfindet, all das kann deutlich beeinträchtigt werden. Ja. Und was können wir jetzt tun? Das wolltest du ja eigentlich wissen.
Die große Gretchenfrage, genau.
Genau. Also, das ist, finde ich, eigentlich ein sehr cooles Thema, weil das ganze Thema Prävention ja oft auf verschiedene Lebenszielsäulen sozusagen einzahlt. Wir können aber auf jeden Fall was tun, indem wir ballaststoffreich essen. Wir hören ja so viel immer über das Thema Proteine und das ist ja so der Hype im Thema Ernährung und alle so nehmen angeblich zu wenig Proteine zu sich und das ist irgendwie so das große Problem. Wo ich dann auch immer sage, so, und was mit den Ballaststoffen? weil wir da eigentlich auch eine massive Unterversorgung haben im europäischen Raum in Deutschland. Wir sollen ja so um die 30 Gramm Proteine pro Tag zu uns nehmen und die meisten Leute haben vielleicht 15, haben vielleicht 20.
Du meinst
20.
Ballaststoffe?
Entschuldige.
Die meisten Leute haben wie viel?
Ja, also ich sag's nochmal, damit es nochmal ganz verständlich wird. Die meisten Leute sollen, also 30 Gramm Proteine pro Mahlzeit, das kann man sich auch merken. Aber ich wollte natürlich auf die Underdogs hinaus, die Ballaststoffe. Man soll so ungefähr 30 Gramm pro Tag zu sich nehmen. Und das ist irgendwie leichter gesagt als getan.
Kannst du mal sagen, was das ungefähr in Menge wäre? Mhm.
Ja, kann ich gerne ein paar Beispiele zu geben. Also da ist es auch wichtig, das ist übrigens auch bei den Proteinen so, diese Ballaststoffe über den Tag zu verteilen. Ein Beispiel wäre, ich würde ein Frühstück machen, wo zum Beispiel Haferflocken drin sind und eine Art von Saaten oder Samen wie Leinsamen, vielleicht noch ein paar Beeren. Und so würde ich dann schon mal die erste Mahlzeit gestalten. Ne? Da muss man jetzt nichts abwiegen, genau, aber das wäre schon mal so ein guter Start. Guter ballaststoffreicher Snack wäre dann zum Beispiel ein Apfel, da aber gerne mit Schale, das ist auch nochmal so ein Punkt. Beim Mittagessen kann man jetzt sich ganz leicht machen, ich sag mal, Linsensalat mit irgendwie ein bisschen Gemüse und halt wirklich auch grünblättrigem Salat, also auch da auf ein bisschen Vielfalt zu achten. Dann auch ein weiterer guter Snack, der auch Ballaststoffe hat, sind wiederum Mandeln oder andere Nüsse. Und ja, zum Abendessen könnte man eine Ofenkartoffel mit Gemüse oder sowas essen. Also auf jeden Fall auch da nochmal eine Ballaststoffquelle in Form von Gemüse dazu. Und das wäre was, wo man dann auf so 30 Gramm kommt. Wenn man jetzt mal so selber drüber nachdenkt, wie oft esse ich dann doch mal eine Pasta ohne Gemüse oder, wird schon deutlich, dass das vielleicht nicht jeden Tag so einfach von der Hand geht.
Ja, aber weil die Ballaststoffe sind vor allen Dingen in Gemüse enthalten und die Ballaststoffe brauchen wir vor allen Dingen für ein vielfältiges Mikrobiom.
Für ein vielfältiges Mikrobiom, genau. Das ist sozusagen auch der unverdauliche Bestandteil, der dann im Darm auch ankommt und wo auch die Mikroorganismen von leben. Wir brauchen Ballaststoffe auch für die Sättigung. Das ist auch was ganz, ganz hilfreich ist. Genau, Gemüse, auch Hülsenfrüchte, Saaten, Samen. Sowas ist eigentlich was, wo man ganz gut, ne, zum Thema Frühstück kann man sich ja zum Beispiel so einen Mix machen oder so, weil dann ganz schön Ballaststoffe angereichert werden können. Nüsse und Samen spielen ja generell aus verschiedenen ernährungsmedizinischen Aspekten eine Rolle, können wir auch vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Mhm. Was mir so hilft immer auch im Kontext Ballaststoffe, ist so das Konzept der Pflanzenpunkte, Plant Points. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Erklär gerne mal kurz.
Ja, das ist was ich eigentlich ganz schön finde. Auch hier spielt die Zahl 30 irgendwie wieder eine Rolle. Und zwar sagt man soll 30 verschiedene Pflanzen pro Woche essen. Da sagen viele Leute immer, wie soll das gehen? So viele verschiedene Sachen esse ich ja noch nicht mal.
Ja, das geht eigentlich. Ich bin ja ein ganz großer Fan von so Mischungen, ne? Also ich habe so eine Meerkorn-Müsli-Mischung, eine Gewürzmischung, Beerenmischung, Nussmischung, alles Mischung.
Bester Hack. Sich leicht machen, ne? Dann hat man 2, 3, 4, 5 Arten Saaten, Samen gemischt, ne? Von mir ist Leinsamen, Chiasamen, Flohsamen und die Nüsse zusammen und hat dadurch schon 3 Pflanzenpunkte, 4. Also jede einzelne Zutat dieser Mischung ist dann ein Pflanzenpunkt. Und das ist wieder so das Thema Vielfalt, Futter für unsere Darmbakterien. Und da spielt natürlich auch das Thema Farben eine Rolle. Wir sagen immer gerne, Food is Information, also Ernährung ist Information für unseren Körper. Mhm. Und wir wollen möglichst vielfältige Informationen in unserem Körper bereitstellen. Das finde ich eigentlich immer so ganz logisch, dass verschiedene Infos gut sind. Und was ist die Sprache der Pflanzen? Die Farben der Pflanzen. Ja, und da ist natürlich dieses Schlagwort Eat the Rainbow was auch im Kontext Pflanzenpunkte auftaucht, was aber eine ganz gute Vereinfachung ist, um sich zu fragen bei diesen Hauptmahlzeiten, okay, wo habe ich denn meine Ballaststoffe, wo habe ich denn meine Pflanzenpunkte? Und da zählt dann doch immer mehr zu, als man so denkt. Da zählt natürlich Obst und Gemüse, dann aber haben wir ja schon erwähnt, unsere Saaten und Samen, unsere Hülsenfrüchte, unsere Gewürze zählen dazu, Kaffee zählt dazu, Popcorn, also wirklich ganz viel verschiedene Pflanzen, die wir gerne vielfältig integrieren können.
Ja. Und noch eine Frage zu den Farben. Haben Lebensmittel mit verschiedenen Farben dadurch auch immer automatisch so ein bisschen unterschiedliche Nährstoffe? Also zum Beispiel gelbe Lebensmittel besonders viel XYZ haben?
Genau, das sind diese sogenannten sekundären Pflanzenstoffe und Polyphenole, die in den Farben letztlich kodiert sind. Das ist so, da gibt's, also wer so ein visueller Mensch ist, ich finde das immer ganz schön so bildlich auch, kann das mal googeln. Dann gibt's so tolle Grafiken für Pflanzenpunkte oder Pflanzenstoffe, wo man wirklich wie so einen Regenbogen sieht mit den verschiedenen Pflanzen und auch die jeweiligen Funktionen. Das ist auch ein bisschen das, was ich meinte, für verschiedene Pflanzen geben uns verschiedene Informationen, die für verschiedene Organe zum Beispiel gut sind. Ich finde, man muss das jetzt nicht auswendig lernen, aber das zeigt einfach nochmal, ne, wenn wir vielfältig essen, selbst wenn wir einen grünen versus einen roten Apfel essen, ist das eine andere Information für unseren Körper. Und das ist schon mal sehr, sehr schön und hilfreich und ja, muss man trotzdem nicht auswendig lernen und sich kompliziert machen.
Okay.
Aber ich empfehle immer so, ne, wenn man mal so starten will, einfach mal eine Farbe mehr zu integrieren am nächsten Tag. Ja. Und die, man muss natürlich nicht sofort 30 Pflanzenpunkte in der ersten Woche schaffen, aber man kann sich ja mal fragen, wie kann ich da ein bisschen mehr Vielfalt schaffen?
Ja,
genau. Total. Also das wäre so ein sehr simpler, aber auch sehr wichtiger Hack, das Thema Ballaststoffe, die einfach möglichst bunt in den Alltag zu integrieren. Und ja, das liebt unser Darm sehr.
Okay, sehr cool. Und wenn wir jetzt darauf mal gehen, dass wir sagen, wir wollen mit unserer Ernährung vielleicht ganz gezielt uns unterstützen. Also zum Beispiel, weil wir jetzt gerade in einer sehr stressigen Phase sind und jetzt eher beruhigende, stabilisierende Lebensmittel zu uns nehmen wollen. Was kannst du da empfehlen? Was hilft?
Da bin ich ganz schnell auch beim Thema Blutzuckermanagement. Das ist auch was, wo ich so ein bisschen zum Thema Food and Mood kam. Viele Menschen haben ja, im Englischen sagen wir immer so gern Anxiety. Ich würde es jetzt mal mit so Ängstlichkeit, Unruhe übersetzen, ne? So ein bisschen unspezifischer. Jetzt muss jetzt keine Angststörung sein, aber sowas, wo wir, ne, manche Tage sind wir ja so ein bisschen nicht so
nervös,
stabil.
Das, ja.
Genau, so nervös. Und da kann Ernährung auch ein ganz großer Hebel sein, um da eben entweder vorzubeugen oder eben gut durch den Tag zu kommen. Und ein stabiler Blutzucker ist ein Schlüssel dafür, einfach um uns darüber in Anführungszeichen zu beruhigen. Denn wenn der Blutzucker stabiler ist, dann haben wir auch nicht diese Energietiefs und Spitzen, so diese Achterbahnfahrt, die halt oft auch so eine Zittrigkeit nochmal weiter unterstützen. Ne? Das heißt, viele Menschen starten mit einem Hafermilch-Cappuccino in den Tag und realisieren gar nicht, dass das die eigentlich schon so auf so eine Achterbahnfahrt setzt, weil wir einfach flüssigen Zucker, flüssige Stärke in den Körper bekommen und dann gar nicht so gut wieder runterkommen, was Stabileres.
Mhm. Was kann denn pro Hauptmahlzeit dann sozusagen was sein, was den Blutzucker positiv unterstützen kann?
Ja, eigentlich das Schöne ist, bei den Ernährungsthemen spielen einmal die Ballaststoffe eine Rolle. Mhm. Wir können halt zum Beispiel vor der Pasta noch einen kleinen Salat essen, also so ein Veggie-Starter nennen wir das, um den Blutzucker stabil zu halten. Auch die Proteine spielen eine Rolle, Proteine und Fette, weil wir einfach gerne auch Kohlenhydrate mit diesen kombinieren. So gerade beim Thema Frühstück würde ich immer ein sehr proteinreiches Frühstück, das uns lange satt hält, empfehlen, um einfach gut in den Tag zu starten. Also ich finde gerade, wenn man, ne, du fuchst ja was kann uns beruhigen, stabilisieren. Ich finde, wenn ich weiß, morgen ist ein extrem stressiger Tag oder morgen muss ich richtig gut durch den Tag kommen, dann bin ich ein großer Fan, auch wirklich vorzubereiten, was ich zumindest frühstücke, wenn das jetzt nicht für alle Mahlzeiten möglich ist. Das heißt, einmal hat es so eine Komponente von, bereite ich mich gut vor und dann, was frühstücke ich dann? Ne? Also das kann auch simpel sein, ein Skier mit Beeren und Nussbutter und ein bisschen Saatensamen und ein bisschen Nüssen, irgendwie ein paar Haferflocken. Es kann aber auch was sein, ich kann auch was Herzhaftes frühstücken, wie eine Eierspeise oder so. Also das ist dann irgendwie flexibel. Aber irgendwas, wo ich weiß, da starte ich schon mal mit einem guten, stabilen Modus sozusagen in den Tag.
Ja, weil ich glaube, das unterschätzen auch viele, dass ja keine Nahrung auch Stress für den Körper ist tatsächlich. Mhm. Oder krass unregelmäßige Nahrung.
Oh ja.
Ne? Also esse ich heute mal um 11 und morgen mal um 1 und übermorgen irgendwie lasse ich alles aus und esse erst um 3. Ne? Also es ist ja schon irgendwie auch, das natürlich ist das destabilisierend eher. Ne?
Genau, und manchen Tagen können wir das tolerieren, weil sonst haben wir nicht so viele Anforderungen. Genau, aber gerade das Thema Intervallfasten muss man sehr genau schauen, klappt das für mich, für meine Lebensphase, meinen Körper? Macht mich das stressig, macht mich das edgy, macht mich das unruhig? Oder genauso das mit dem unregelmäßigen Mahlzeiten, ne? Weil auf einmal kommt dann dieser Hunger und diese als Energietief oder diese Unruhe über mich und das brauche ich in der Situation gar nicht. Und dann finde ich es einfach einen schönen Hebel zu sagen, ich kann echt auch die richtigen Snacks dabei haben. Ne? Ja. Da kommen wieder unsere Nüsse ins Spiel, vielleicht ein bisschen dunkle Schoko. Dass man einfach sich selbst auch unterstützt. Das ist ja wie so kleine Helferlein, die man dabei hat, um zu wissen, wenn jetzt gerade so eine Situation ist, wo diese Unruhe kommt, die ich vielleicht von mir kenne, dann kann ich dazu greifen und kann mich wieder super stabilisieren.
Mhm. Ja, super, okay. Und mal in die andere Richtung gedacht, wenn wir jetzt irgendwie unsere Energie, unsere Leistungsfähigkeit, vielleicht auch unseren Fokus nochmal aktiv unterstützen wollen, gibt es da bestimmte Nahrungsmittel, mit denen wir das unterstützen können?
Auf jeden Fall. Das ist auch ein Stichwort, was immer fällt, ist so, wenn wir so über Stressoren und so die sogenannten freien Radikale sprechen, dann ist es einmal so das Thema Antioxidantien. Also antioxidantienreiche Lebensmittel sind sowas wie Beeren, aber auch Kakao, Kurkuma, also bestimmte Gewürze. Die kann man eigentlich super so additiv verwenden, auf irgendwas drüber, in irgendwas reinstreuen. Und ich glaube, was auch wirklich unbedingt im Kontext geistiger Gesundheit zu erwähnen ist, ist das Thema Omega-3. Genau, das sind die berühmten Omega-3-Fettsäuren, die wir immer hören, die wir auch in verschiedenen Lebensmitteln finden. Da kommt zum Beispiel aber auch unsere Chiasamen wieder ins Spiel. Natürlich auch bestimmte Fischarten, je nachdem, welche Ernährungsform man hat. Ne? Hier ist es ja immer gut, viele Alternativen zu haben. Und die helfen uns eben in der Signalübertragung im Gehirn, aber auch unsere Stressaktivität weiter zu reduzieren. Also die fallen ja auch immer so ein bisschen unter das Thema Brain Food. Ne? Die berühmten Walnüsse sind da ja immer so ein Stichwort.
Ja. Und was ich übrigens auch total interessant finde, ist, dass die American Psychological Association, die APA, ist eine sehr große Vereinigung in den USA, die tatsächlich in ihren Leitlinien auch die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren bei der Behandlung von Depressionen mit empfiehlt. Also ich denke, krass, wenn das schon für Depressionen mit empfohlen wird. Natürlich nicht das Einzige, man braucht immer Therapie dazu und so. Da muss da ja echt was dran sein, dass das wirklich einen sehr unterstützenden Effekt hat für die Energie und das Wohlbefinden. Ne?
Ja, und wir wissen ja auch, also in Amerika und Australien sind die, das nennt sich Nutritional Psychiatry, also irgendwie Ernährungspsychiatrie.
Gibt's gar nicht,
genau. Ich hatte da auch schon zweimal auf Konferenzen ganz spannende Insights zu, wo das wirklich genau, wie du sagst, in der Behandlung, in den Leitlinien, ne, das ist ja mal das, wonach wir uns auch als Ärztinnen richten, mit integriert ist. Und gerade beim Kontext Omega-3, ne, ich habe jetzt Beispiele genannt, wo ist das in der Ernährung, wissen wir, dass eigentlich wirklich die meisten Menschen eine Unterversorgung haben, wenn wir uns den sogenannten Omega-3-Index angucken. Das ist halt ein Marker, der wird standardmäßig nicht gemessen. Also der kostet auch 20, 25 Euro, muss man auch sagen. Ne? Das heißt, wenn man den einmal bestimmen lassen möchte, dann kann man das gerne beim Arzt anfragen, bei der Ärztin. Kann sein, dass gar nicht alle den kennen, ne? Also da auch sich nicht irritieren lassen. Aber das wäre natürlich ideal, wenn man gucken will, wo stehe ich da? Wir sagen so 8-11%, da wird in Prozent gemessen, ist eigentlich so optimal für unsere kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Gesundheit und ist so ein optimales Level, auch um Entzündungen zu modulieren, neurokognitive Stabilität zu haben. Und da bin ich immer auch so hin und her gerissen, weil eigentlich sage ich bei Supplements messen, machen, messen. Also erstmal messen, dann supplementieren und dann gucken wir nach 8-12 Wochen nochmal. Aber natürlich kann man auch vielleicht bei ein paar Werten wie Vitamin D und Omega auch erstmal schauen, dass man ja entweder versucht durch Ernährung oder eben durch gezielte Supplemente da auch ja nochmal auf einen optimalen Wert zu kommen.
Ja, bin ich auch tatsächlich ein Fan von, ja.
Noch ein Trendthema, was vielleicht im Kontext auch wichtig wäre, auch so im Kontext beruhigen, stabilisieren, fällt mir noch ein, das Thema Matcha. Weshalb du da auch selbst Erfahrungen mit hast?
Tatsächlich nicht. Ich trinke ja auch nur koffeinfreien Kaffee. Also alles, was irgendwie so durch Getränke aufputscht oder fokussierter macht, trinke ich tatsächlich noch nicht. Aber sag gerne mal deine Meinung und Insights zu Matcha.
Ja, das fällt mir halt insofern immer auf, weil das ist ja so ein Trendgetränk und es ist ja letztlich grüner Tee, aber es werden die ganzen Blätter verarbeitet. Und das heißt, Es enthält Koffein, aber viel weniger als Kaffee und L-Theanin. Und was, und natürlich Antioxidantien, ne? Das hatte ich ja eben schon erwähnt, dass es natürlich auch schön ist für den Zellschutz. Und was interessant ist, ist, dass der Matcha anders anflutet als Kaffee. Der macht nicht diesen krassen Peak und, ne, viele Leute reagieren ja auch sehr stark auf Kaffee und Koffein.
Ja.
Also da bin ich auch in deinem Team, dass ich da irgendwie mit 1 bis 2 Kaffee bin ich da auf jeden Fall gut durch bedient für den Tag. Und wenn ich weiß, ich habe irgendwie nochmal einen Tag, wo ich besonders ruhig sein muss, dann ist das auch ein Hebel. Und ich glaube, das ist für viele Menschen auch was, wo es sich mal lohnt, drüber nachzudenken. Brauche ich jetzt morgens noch einen Kaffee auf nüchtern Magen oder kann ich da so ein bisschen vielleicht switchen? Und da wäre Matcha eine Alternative, weil dieses L-Theanin sorgt für wir haben so einen etwas langsameren, aber halt auch einen länger anhaltenderen, etwas wachmachenden Effekt, der von vielen Menschen als angenehmer erlebt wird.
Und nicht so hinwillig deswegen, und nervös.
Ja,
so, okay,
genau.
Vielleicht probiere ich das mal.
Ja,
cool.
Also das nur so als kleine Idee, die mir gerade noch kam.
Ja, sehr cool. Danke. Jetzt nutzen ja viele Menschen gerade im Kontext von seelischem Wohlbefinden. Ihr essen ja auch mal als so eine kurzfristige emotionale Ablenkung oder Aktivierung,
ja,
also als Trost, Frustessen Beispiel oder als Belohnung, jetzt gönne ich mir meine Lieblingsschokolade oder auch als Ablenkung.
Absolut.
Was sind denn deine Tipps, wie man so diese emotionalen Essmomente vielleicht anders gestalten kann, wenn der Stresspegel halt super hoch ist, weil genau dann greifen wir ja am ehesten nochmal zu diesen Automatismen. Das heißt, es muss möglichst leicht sein, die irgendwie zu durchbrechen.
Ja, absolut. Ich glaube, da ist so der allererste Schritt natürlich so eine liebevoll gnädige Selbstbeobachtung, sich zu fragen, okay, was ist denn jetzt gerade mein Bedürfnis hinter so einem emotionalen Essanfall oder so ein, manchmal sind es ja wirklich so kleine Binges, die man hat, ne? Das ist so ein bisschen die Frage, ist es was, wo ich wirklich auch eine Funktion zum Beispiel in meiner Biografie erlernt habe, welche Funktion, also sich zu fragen, was hatte Essen für eine Bedeutung, ging es um Trost, ging es um Belohnung, und sich dann auch zu fragen, wie geht's mir eigentlich danach, wenn ich so ein emotional gegessen habe. Das gar nicht zu verurteilen oder bewerten, ne? Weil es hat immer eine Funktion und es hat immer auch eine Berechtigung erstmal gehabt. Und jetzt dann natürlich die Frage, ist es was, wo ich merke, es geht mir danach eigentlich nicht so gut? Und ich habe dann strafende Gedanken oder bin irgendwie unglücklich danach, dann wäre halt die Möglichkeit, nicht sich das zu verbieten. Ne? Das ist meistens das, was genau ins Gegenteil umschlägt. Wenn man sich zweimal was verbietet, dann ist beim dritten Mal noch viel mehr der Wunsch da, sondern sich zu fragen, was könnte hier eine smarte Alternative, ein guter Tausch sein. Das sind ja aber diese Swaps, die wir auch gerne haben. Oder wie kann ich, und das ist immer auch was sehr schön ist im Thema Ernährungshack, so ich etwas hinzufügen, anstatt Dinge irgendwie wegzuschließen. Ne? Wenn ich sage, irgendwie, ich habe so einen süßen Zahn, es ist immer Schokolade, dann doch einfach mal eine Handvoll Nüsse dazu zu nehmen und zu gucken, wie automatisch sich die Menge der Schokolade reduziert, wenn man satter sein wird, weil man besser kauen muss, etc. Auch eine Alternative wäre, so eine Mikropause zu machen. Wenn ich merke, da kommt so ein Bedürfnis, so eine Unruhe, es ist ja oft irgendwie so ein Impuls, sich dann einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Pause und gönn mir, was auch immer ich jetzt brauche, um dieses Gefühl aufzulösen. Aber vielleicht mache ich das, indem ich so ein Mini-Reset mache, mal Atemzüge vorher. Oder ich sage, ich koche mir mal einen Tee und guck mal in der Zeit, ob sich dadurch schon ein bisschen was reguliert in meinem Körper. Manchen Menschen hilft auch nur, mit anderen in Kontakt zu sein. Also jemanden zu schreiben, jemanden anzurufen oder vielleicht zum Kollegen ins Büro zu gehen, sich kurz abzulenken und dann sich zu fragen, okay, was für ein Gefühl bleibt hier eigentlich noch so übrig?
Ja.
Ja, und ich glaube, man muss wirklich auch da nicht zu streng zu sich sein, sondern auch sich Zeit geben. Ne, man kann zum Beispiel auch, wenn es um Schokolade geht, auf dunkle Schokolade switchen, und das braucht halt auch ein bisschen Zeit, dass die Geschmacksknospen sich umgewöhnen können da. Das ist dann auch einfach so eine kleine Übung und so eine kleine Möglichkeit. Aber ich glaube, viel hat damit zu tun, bewusst Dinge zu machen und auch den Körper so ein bisschen wahrzunehmen. Und im Idealfall verbindet man es mit einer Mikropause, weil da haben wir sowieso viel zu wenig mit. Das heißt, dann tue ich mir einen riesigen Gefallen, wenn ich mir dann irgendwie noch einen Apfel aufschneide und ein bisschen Nussbutter drauf tue und in dem Moment einfach generell kurz mal einen Break habe.
Ja, ja, sehr. Ich bin da auch ein sehr großer Fan von Mikropausen. Auch weil das einfach total unterschätzt wird, übrigens auch für unseren Schlaf. Ne? Also klar, wenn wir den ganzen Tag total hasseln und dann abends ins Bett fallen, kein Wunder, warum die Gedanken dann kommen, wenn die tagsüber zu keinem einzigen Zeitpunkt mal kurz eine Minute Auslauf und einfach Entspannung hatten. Ja.
Voll, voll.
Ja, ja. Apropos Zeit lassen. Es ist ja auch bekannt, dass wir, um gut verdauen zu können, ja in den Rest and Digest Modus gehen müssen.
Ja.
Aus dem Englischen, also ruhen und verdauen. Und vielen Menschen, die einfach einen sehr hohen Stresspegel haben im Alltag, die unglaublich viel los ist, denen fällt das ja schwer, so umzuswitchen. Ne? Was natürlich auch wiederum einen Einfluss darauf hat, ne, auf unsere Darmgesundheit. Wenn wir die ganze Zeit unter Stress sind, kann der einfach nicht so gut arbeiten, wie er eigentlich arbeiten soll. Was kannst du empfehlen, damit man den Körper von diesem Stressmodus in den Verdauungsruhemodus umschalten und unterstützen kann?
Also super, super simpel ist einfach das Thema Ausatmung. Ich kann den Parasympathikus aktivieren und ansteuern, indem ich länger aus- als einatme. Das signalisiert Rest and Digest, es kann losgehen, signalisiert aber auch Sicherheit und es ist noch niederschwelliger als jegliche Atemübung. Ne? Natürlich dürfen wir auch Atemübungen machen wie die 4-7-8-Atmung, das Box Breathing, so verschiedene Tools, die man sich beibringen kann, aber man muss eigentlich sich noch leichter machen, indem man halt wirklich einfach sagt, auf die Ausatmung fokussieren. Ne, das ist übrigens auch der Fall, wenn man irgendwie Angst und Panik verspürt. Da kann man wirklich ganz bewusst die Ausatmung einfach in Fokus nehmen. Und da reichen erstmal ein paar Atemzüge. Ich meine, wir beide haben gelernt von Patrick Broom, der Atem- und Yoga-Spezialist ist, dass wir am liebsten so lange Atemübungen machen, wie es dauern würde, bis das Wasser kocht.
Genau.
Also 3 Minuten oder was meinst du, was ist das so?
Ja, so 2-3 Minuten ungefähr.
Ja. Ja. Ja, das ist natürlich auch schön, wenn man das sich einfach nehmen kann als Zeit, um nur vor dem Essen erstmal in so einen Atemrhythmus zu kommen und dem Körper kurz mal Sicherheit und Entspannung zu signalisieren. Genauso hilft so eine Transition aus dem, ich meine, selbst im Homeoffice, ne, von diesem Modus, ich bin die arbeitende Person und ich bin der Familienmensch, ich bin die Partnerin. Wir erwarten ja sehr krassen Switch immer von unserem Körper und unserem Geist. In kürzester Zeit sollen wir sagen, okay, jetzt war ich noch mitten im Meeting und Stress und 1000 Sachen und in die neue Rolle. Und auch das sozusagen Erlebte und die Arbeit, das müssen wir auch verdauen. Mhm. Und da hilft vielen Menschen so eine Work-Home-Transition. Klar, Idealfall gibt es einen Arbeitsweg, das ist immer gut, ne, wo man symbolisch über die Ampel, die Brücke fährt und dann das sozusagen aufkommt und sagt, okay, jetzt gehe ich in meine andere Rolle. Man darf aber auch gerne im Homeoffice sowas Symbolisches machen, wie tatsächlich mal vor die Tür gehen oder einen anderen Pulli anziehen oder so, einfach um so ganz klar auch Grenzen zu setzen von diesem Umfeld, das vielleicht eher mit Stress verbunden ist, was für viele Menschen einfach Arbeit ist.
Ja, ich habe während Covid tatsächlich immer meinen Fake Way to Work gemacht. Da bin ich morgens aus dem Haus und einmal um den Block rum, um sozusagen so zu signalisieren, so jetzt beginnt die Arbeit. Natürlich bin ich wieder in mein Zuhause gegangen, aber es war einfach so mein, was ich halt sonst, wo ich zur Arbeit gegangen bin. Ne? Ich musste das irgendwie so ein bisschen ersetzen und das war voll das gute Signal für mich. So, okay, jetzt hört das eine auf, das andere beginnt und abends genauso, ne? Fake Way home. Dass ich quasi einmal kurz raus bin um den Block und jetzt beginnt der Feierabend. Das hilft total, weil der Körper speichert so viel mehr ab, als wir das denken. Und gerade bei Routinen ist ja so voll, ich spüre jetzt das, dann weiß ich, jetzt geht diese und diese Phase los. Ja.
Total. Es ist also wirklich, klingt auch so ein bisschen konstruiert, aber es ist wirklich sehr wirksam. Und es kann übrigens auch im Umkehrschluss sein. Für viele ist ja das häusliche Umfeld auch der Stress und die Arbeit, Me-Time, das darf auch so sein. Ne?
Ja, voll, stimmt. Wie ist es denn, gerade wenn wir jetzt mal so in den Abend gehen, in den Feierabend, wie sollte denn die letzte Mahlzeit des Tages sein, damit man sich auch bestmöglich psychisch und körperlich erholen kann über Nacht?
Also was schon mal wichtig ist, im Kontext Blutzuckermanagement und auch Schlaf, ne? Wir sagen ja gern, sleep like it's your job, also um Schlaf zu priorisieren, möchten wir auf jeden Fall die letzte Mahlzeit des Tages nicht zu spät haben. Das ist vielleicht schon mal ganz wichtig.
Was heißt denn das in Uhrzeit?
Ja, kommt natürlich darauf an, wann man schleifen geht. Mhm. Aber sagen wir jetzt mal so, wenn wir irgendwie um 22 Uhr so Richtung Bett gehen wollen, ne? Und im Idealfall haben wir ja so eine, so, das ist ja auch was, viele Menschen überschätzen ja ihren Schlaf. Nur weil man um 10 sich ins Bett liegt, schläft man dann auch nicht. Aber sagen wir mal, unsere Wind-Down-Routine, unsere Abendroutine soll da irgendwie so in Gang gehen. Dann wäre es schon cool, wenn ich so gegen 6:30, spätestens 7 auch esse oder gegessen hätte. Mhm. Ich erlebe das total, dass irgendwie Dinnerreservierungen um 18 Uhr so voll der Trend sind in Deutschland und irgendwie scheint es anzukommen.
Das ist voll gut, weil im Ausland ist das echt ein Ding. Also ich war ja vor kurzem in Frankreich, da kannst du vor 19 Uhr keine Chance, da kriegst du nicht mehr irgendwie einen kleinen Aperitif oder so. Es ist wirklich erst frühestens 19 Uhr und dann erst werden die Bestellungen aufgenommen und so weiter. Es dauert wirklich sehr lange in den Abend rein.
Es ist in Spanien, Italien, Frankreich ist es sicher noch nicht so, aber Deutschland und auch USA habe ich das tatsächlich erlebt. Also das scheint vielleicht auch so ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen so ein, viele Menschen machen Intervallfasten oder wollen einfach längere Essenspausen haben. Das ist auch insofern wichtig, diese Essenspause, um nochmal auf unseren Darm zurückzukommen. Der braucht ja auch mal ein bisschen Ruhe, um was anderes zu machen außer Verdauen.
Ja.
Ne, ich hatte auch gesagt, da sitzt das Immunsystem. Das heißt, wann soll er denn mal seine anderen Aufgaben erfüllen, wenn er immer nur mit Verdauen und Essen beschäftigt ist? Ne, das heißt, das wäre gut, sagen wir mal so 3 Stunden vorm Schlafen gehen, die letzte Mahlzeit. Wer dann nochmal total den Hunger kriegt, darf natürlich auch nochmal einen Joghurt oder was weiß ich was essen. Aber gerade so eine Hauptmahlzeit, das ist gut, wenn wir ein bisschen Abstand haben.
Und möglichst wenig Zucker auch, ne? Weil das putzt ja eher nochmal auf.
Also vor allem, also es gibt natürlich auch so die Sportvereine, die machen dann gerne das Carb-Koma am Abend und dann gibt es einen Milchreis und dann ist das irgendwie, hat es auch so eine einschläfernde Funktion, aber wir wollen eigentlich was eher Leichtes, Warmes gerne auch, je nachdem wie halt natürlich auch tagsüber gegessen wurde und hier auch wieder was eher Protein-Ballaststoffreiches nehmen, wenig Fett, wenig Zucker, ne? Auch fettiges Essen ist, beschäftigt den Darm einfach sehr lange. Mhm. Also es kann so eine Ratatouille, so irgendwie so eine Gemüsepfanne sein, gern auch mit einer Proteinquelle aus Fisch, Tofu, Tempeh, was auch immer man für eine Ernährungsform hat. Ich finde auch, wenn man jetzt gar nicht so ein Aufwand machen will, auch so ein Haferporridge mit, aber dann auch Nüssen und vielleicht noch ein bisschen Protein-Toppings dazu. Auch sowas darf man abends gerne essen, weil es irgendwie sowas Wohltuendes ist. Letztlich auch einfach da nicht so eine große Wissenschaft draus machen. Auch ein Abendbrot ist fein, da dann sehr gerne Ballaststoffe integrieren und noch einen kleinen würde ich gar nicht mehr Underdog nennen, sondern einen weiteren Trend, so fermentierte Lebensmittel auch gerne noch ein bisschen integrieren.
Ja,
was liebst du da so?
Kimchi vor allen Dingen. Ich habe wirklich alle möglichen Sorten von Kimchi, die esse ich wirklich wahnsinnig gerne. Vor allen Dingen, weil das ja, man das in super kleinen Portionen gut essen kann und manchmal mische ich mir das auch einfach unter den Salat unter, wenn das sehr scharf ist, wenn das ist mir dann zu viel, dass es dann so ein bisschen verteilt ist im Salat und dann merke ich das gar nicht mehr so. Oder manchmal ist da ja unten auch so ein Sud drin, ne? Den gieße ich mir dann quasi so drüber. Das ist auch ganz lecker.
Ja, liebe ich auch sehr. Ich liebe zum Beispiel auch Kimchi mit Tahini, also Sesammus gemischt.
Oh, ja,
das nimmt auch
lecker.
Ein bisschen so diese Schärfe. Genau, also Kimchi ist ja, also wir nennen ja gern die 4K, also den Kimchi, Kraut, aber da dann halt schon gerne das, nicht das in Zucker und Topf eingelegte, sondern halt wirklich so ein Kraut wie ein Sauerkraut oder auch ein Rotkohl oder sowas.
Und vor allen Dingen wichtig, ne, dass gerade Kimchi und Kraut, dass das nicht pasteurisiert ist.
Oh,
das vergessen nämlich viele immer.
Genau, ne? Da muss man einmal so ein bisschen gucken,
drauf,
was man findet im Supermarkt und da bleibt in seinem Go-To finden. Kombucha ist ja auch noch so ein Getrend, das recht trendy wurde und der sogenannte Kefir, den man ja auch super kriegt mittlerweile überall im Supermarkt, den man so trinken kann oder aber auch, ich finde es super, zum Beispiel über ein Müsli, über irgendwie eine Bowl drüber in Shakes rein. Die 4K sind eigentlich so super fermentierte Lebensmittel, die auch, und wie du schon sagst, in kleinen Mengen sehr verträglich sind.
Ja.
Die sind, die enthalten lebende Mikroorganismen, Naturjoghurt übrigens auch, und die sind super, weil die unsere Diversität und Stabilität vom Mikrobiom auch einfach wieder unterstützen. Mhm. Das heißt, da kommen wir so ein bisschen zurück zum Anfang. Wie können wir denn da die Vielfalt prägen? Und deswegen, ne, beim Abendessen sowas noch so dazu, das Töpfchen hinstellen und da dann auch einfach ja es sich auch leicht machen, auch zum Beispiel als Familie oder so. Lieber vielfältig, da ein bisschen jeden auch sowas zusammenstellen lassen.
Ja, ja. Was mir übrigens auch noch einfällt zu Essensreservierungen, wenn es so mehr Gänge sind, dann sage ich ganz oft auch dem Kellner, dass ich oder wir gerne die Gänge relativ schnell hintereinander haben. Weil manchmal gibt es dazwischen dann ja so eine Dreiviertelstunde Pause und dann kriegst du da irgendwie den letzten Gang um 21.30 Uhr, obwohl du um 18 Uhr angefangen hast und denkst du, was ist in die Zeit geblieben? Ja. Für manche ist das total schön und ich finde auch, da sollte man nicht so strikt sein, weil sie einfach sagen, hey, ich genieße das, heute den Abend mit meinen Freunden zusammen zu sitzen und einfach mich treiben zu lassen. Aber für mich zum Beispiel im Urlaub, wenn wir viel auf Essen von außen angewiesen sind, da kann ich das nicht jeden Tag machen. Das hat dann für mich keinen erholenden Effekt tatsächlich. Ne? Und da finde ich, kann man auch ein bisschen mutiger werden und einfach sagen, hey, so und so ist das möglich und meistens kriegen die das auch hin.
Genau. Ne? Und lieber ein Vorspeisensalat als das Brot vorweg, so diese kleinen Switches da einfach zu haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass man das ganz gut auch selbst vom externen Essen mittlerweile alles managen kann. Ja. Absolut.
Ja. Ja. Ja, sehr genau. Ja. Also ich habe jetzt mehrere Sachen rausgehört bisher. Ja. Weil zum einen, Vielfalt ist mega wichtig. Ne? Also so vielfältig essen wie möglich und vor allen Dingen so viel Ballaststoffe essen wie möglich. Mhm. Ne? Dann war noch das ganze Thema Regelmäßigkeit auch dabei. Mhm. Ne? Also den Körper da nicht noch zusätzlich stressen.
Da auch wichtig. Unsere kleinen Mitbewohner, die haben ja auch einen zirkadianen Rhythmus, also einen Tagesrhythmus so wie wir.
Ja.
Also das unterschätzt man auch immer, ne? Das hattest du eben schon gesagt, wie wichtig halt regelmäßige Mahlzeiten sind. Auch unser Mikrobiom braucht Phasen der Ruhe, der Erholung und so weiter. Und das heißt, auch da zahlen wir total auf diese Darm-Hirn-Achse ein und die stabile Stimmung, indem wir auch die Mikroorganismen mit in unseren Alltag und unsere Struktur mit einbeziehen.
Ja. Genau, genau, dass der Körper auch ein bisschen weiß, was ist jetzt dran, genau.
Ja,
und eine Sache, die mir auch noch eingefallen ist, ist, dass wir nicht so viel Dinge parallel machen zum Essen. Ne? Also, dass der Körper auch mal kurz weiß, okay, jetzt ist nur das eine oder nur das andere dran. Ich bin so jemand, wenn ich richtig gestresst bin, dann esse ich Mittag vorm Computer und das ist eine ganz schlimme Angewohnheit. Und dann sagt mein Freund auch immer so,
man weiß es eigentlich.
Das ist eigentlich dein Frühwarnzeichen von, es ist zu viel. ich weiß es dann irgendwie auch, ne? Aber manchmal, wenn Dinge einfach drüber und drunter gehen, sich Termine verschieben, irgendwie geht es ja nicht anders. Ne? Ich versuche es zu vermeiden, aber es ist trotzdem immer noch mal so ein Reminder für, naja, wie sollen wir denn in diesen Ruhemodus kommen und kurz verdauen können, wenn wir eigentlich gerade total in irgendeiner stressigen E-Mail irgendwie festhängen. Ne? Das ist einfach etwas, das passt nicht zusammen. Also ich finde, das können wir auch noch mal so ein bisschen, denn nicht nur was wir essen, sondern auch wie wir essen und wann wir essen.
Und wo wir essen. Ne?
Und wo wir essen,
Ja, also das ist ja schon auch so ein Signal. Ne? Im Idealfall ist es natürlich auch cool in der Arbeit, wenn man den Raum wechselt, wenn man in ein anderes Gebäude hingeht. All das sind Dinge, die natürlich auch dann total hilfreich sind, um zu signalisieren, jetzt kommt, ne, um auch diese Frage, ne, mit dem, jetzt kommt der Ruhe- und Entspannung- und Verdauungsmodus. Der Körper braucht ja auch Signale, ne? Der ist ja auch keine Maschine, die auf einmal eine andere Task dann macht.
Ja, total, genau. Gut. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall mit dir noch klären, die ja so ein Mythos ist da draußen.
Ja.
Hilft Schokolade wirklich gegen Depressionen?
Das habe ich Schokolade so oft erwähnt heute auch schon. also die präzise Wissenschaft, die Antwort ist nein, sie hilft nicht gegen Depressionen. Kann sie uns gut tun? Kann sie uns Freude bereiten? Auf jeden Fall. Dunkle Schokolade, da, also ab 70% aufwärts, kann insofern unterstützend wirken, weil sie auch Kakaoflavonoide enthält, Magnesium, auch diese sekundären Pflanzenstoffe, ne, Polyphenole. Man kann sich die dann auch schön so ein bisschen klein schneiden und auf sein Frühstück irgendwie drauf machen. Minimal auch Tryptophan, also ist die Vorstufe von Serotonin enthält. Aber sie ist kein Therapeutikum, sie ist auch kein Ersatz für irgendwie eine Therapie, medizinische Behandlung. Also ganz subtil kann sie uns ja schon irgendwie eine Mikropause und einen guten Moment beschaffen und dadurch vielleicht ein bisschen stimmungsaufhellend wirken, aber sie ist jetzt kein Therapeutikum.
Ja, das ist ja manchmal auch mehr emotional aufgeladen, also geladen, wenn ich jetzt so an früher denke, von als Kinder, ne, dann, dass man ein Stück Schokolade bekommen hat oder irgendwie an Weihnachten oder Ostern, ne, kriegt man irgendwie Schokolade und das war mal so was ganz Besonderes, dann ist das, glaube ich, mehr emotional verknüpft als, oh, ja, das macht mich glücklich, das ist special, das darf ich mir jetzt gönnen, das gibt's ja nicht jeden Tag. So. Genau. Ja, auch da ist wieder, ne, diese emotionale Verknüpfung zu essen, ja, ganz genau, gut mal für sich auf den Grund zu gehen,
finde ich
wie
auch
das eigentlich verbunden ist mit
einem. Genau.
Ja. Genau, ja. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal gucken, was sind deine drei Top-Hacks für den Alltag? Ich kann auch gerne meine nennen, auf jeden
Fall.
Ja,
ich wollte gerade sagen, wir haben ja im Vorgespräch auch schon mal uns ausgetauscht, ja, aber Hacks, deine müssen unbedingt auch rein.
Dann lass uns gerne mal abwechseln. Starte du gerne mal mit deiner absoluten Nummer eins.
Meine absolute Nummer eins. Ich dachte, ich bringe noch was Neues rein. Lass mich überlegen.
Ah, du darfst aber also, nicht. Das ist einfach genau. Es muss kein Ranking geben. Das nehme ich nochmal zurück. Genau, es muss kein Ranking geben. Aber lass uns einfach
also meine
drei
Top 3
nochmal.
Ja, also auf jeden Fall, weil wir es noch nicht erwähnt haben, fange ich damit an. Wir haben ja eben auch so ein bisschen schon mal über Habit Stacking, ne, so diese Verbindung gesprochen von einer Lebensstilsäule mit der anderen. Und das wäre jetzt zum Beispiel hier das Thema Ernährung, Bewegung, ne, so Stichwort Glucose-Walk. Damit muss es aber nicht ein Walk sein, sondern jede Art von Bewegung, Muskelaktivierung nach dem Essen. Und zwar hilft auch das wieder, unsere Blutzuckerantwort zu regulieren, weil die Glucose dann eben direkt von unseren Muskeln verwendet, verbraucht wird und der Anstieg gar nicht so hoch sein wird. Das hat noch eine weitere Funktion, weil wir ja häufig, wenn wir einen Glucose-Walk zum Beispiel nach Mittagessen machen, das mit KollegInnen machen. Wir können so ein Walking-Meeting machen. Wir können aber auch sagen, lass uns doch nochmal im anderen Café einen Kaffee holen, dann machen wir was zusammen. Das kann im Haushalt aber auch passieren, indem ich dann einfach sage, nach dem Mittagessen setze ich mich nicht sofort wieder an diesen Schreibtisch, sondern nehme mir mal 5 Minuten. Ne? Also ab 3 Minuten reicht uns da eigentlich schon aus. The more the merrier. Dass wir da einfach nochmal versuchen, gerade eine Hauptmahlzeit mit einer kleinen Art von Aktivierung zu verknüpfen. Und wenn ich nur andere Stockwerke aufsuche, um dann auf Toilette zu gehen bei der Arbeit. Also einfach so ein bisschen eine bewusste Körperaktivierung nochmal danach, um nicht sofort wieder in diesen, ich setze mich hin und bin wieder in meinem Stress und Working-Modus.
Und ich dachte auch gerade nochmal abends, also ich glaube so Worst Case wäre so, ich liege mit einem Nudelmagen auf dem Sofa und versacke. Ja. Also das kann ich mir vorstellen, ist so wirklich der absolute Worst Case. Weil viele Leute wollen ja abends jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt die Wohnung verlassen, jetzt gerade im Winter, wenn es irgendwie kalt ist. Man denkt, oh nee, auf keinen Fall. Ja, ist das auch schon hilfreich, sich dann zumindest ein bisschen durch die Wohnung zu bewegen? Also einfach so ein paar Sachen umherzuräumen, vielleicht irgendwas zu
aufräumen,
erledigen.
Was putzen, irgendwie kurz noch ein paar Sachen vorbereiten. Auf jeden Fall, also jegliche Art von Muskelbewegung. Ah. Man kann auch, also manche Leute setzen sich auch irgendwie hin, und wenn sie sitzen müssen, und machen Wadenheber, also einfach Füße hoch und runter.
Ah ja.
Manche machen 3 Liegestützen und dann machen sie doch vielleicht 10. Ne? Das ist ja immer so die Sache. Also letztlich jede Art. Also man kann auch ein Lied sich anmachen und ein bisschen tanzen.
Ah ja, voll schön.
Ja, ja. Cool, und das ist dein, nicht Nummer eins, aber einer
der Tipps. Also was ich wirklich wichtig finde, ist, dass man morgens einfach starten kann. Also ich lege mir abends wirklich immer schon so meine Sachen zurecht. Also sei es wirklich so ein Teller und irgendwie eine Tasse und so alles, was ich irgendwie am nächsten Tag brauche, weil ich einfach morgens liebe und ich aber auch morgens so die meiste Energie habe. Und da möchte ich irgendwie nicht so viel Zeit draufgehen lassen für jetzt hier was rausräumen, da noch was schnippeln, da was tun, sondern ich will einfach alles ready haben. Und das ist was für mich tatsächlich meinen Alltag viel leichter macht und einfach für meine Psyche auch total unterstützend ist, weil ich das Gefühl habe, mein Einstieg in den Tag ist so maximal easy. Ich genieße das total, dann meinen Kaffee zu trinken, mein Brot, mein Müsli zu essen. Aber vor allen Dingen, weil ich es eben vorbereitet habe und das mir abends auch total leicht fällt, tatsächlich. Ja.
Ja, bin ich voll bei dir. Wir können dann gern zusammen wohnen.
WG ist eröffnet.
Also ich bin auch gerade im Alltag, ne, wenn es morgens ist ein Arbeitstag und es ist dann doch einfach, geht schnell los und es ist einfach total, es gibt auch diesen Spruch, sleep is like a time machine, back to breakfast. Das finde ich eigentlich auch ziemlich lustig.
Ja, stimmt.
Wenn man schon so weiß, man hat so sein System und es gibt einem ja irgendwie einfach eine gute Struktur und das passt eigentlich super. Mein nächster Tipp wäre nämlich auch gewesen, so Frühstück ist die planbarste Mahlzeit des Tages. Ja. Ne? Und das heißt ja, Breakfast to break your fast. Und selbst wenn man jetzt nicht klassisch frühstückt, was viele Leute nicht tun, dann ist es halt die erste Mahlzeit, die man so isst. Und dass man die wirklich fokussiert. Und zwar das Thema Proteine und Ballaststoffe da integriert. Ein gutes Frühstück hält einen 4 Stunden satt. Das heißt, das wäre so mein Tipp, da mal zu gucken, klappt das mit eurem Frühstück oder mit eurer ersten Mahlzeit des Tages? Ist da genug Protein drin, um euch wirklich stabil zu halten? Oder kriegt ihr nach 2 Stunden schon wieder so einen kleinen Energiecrash? Das wäre dann so ein bisschen die Frage. Also bei Hauptmahlzeiten ist es immer gut, sich zu fragen, where's my protein, where's my rainbow? Also wo ist mein Regenbogen, wo sind meine Proteine?
Und die Ballaststoffe, das haben wir heute auch gelernt.
Genau. Da ist der Regenbogen unsere gute Heuristik. Voll.
Ja, total stimmt. Ja, die finden sich im Regenbogen wieder. Hast du.
Genau.
Mein zweites wäre, dass man versucht, sich jetzt nicht so Verbote aufzuhalsen, weil ich das immer emotional so ein bisschen schwierig finde. Du darfst dies nicht und du darfst das nicht. Also ich finde, das hat schon sowas Strafendes irgendwie innerlich. Voll, voll. Sondern eher zu sagen, hey, versuch so viel von dem und dem zu essen, wie es irgendwie geht. Versuch so viel Regenbogen zu essen, wie es irgendwie geht. Weil wenn man so ein Annäherungsziel hat und dadurch mehr guckt, hey, wie kann ich so viel davon reinkriegen wie möglich, dann rückt das andere automatisch mehr in den Hintergrund. Mhm. Und das mag ich sehr von der Haltung her, was dann vielleicht so gerade kritische Lebensmittel in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen leichter zu handhaben macht. Mhm. Ja, was ist dein drittes?
Sehr, sehr cool. Mein drittes auch nochmal so ein bisschen, kommt nochmal was ganz anderes rein, und zwar das Thema Licht. Das ist sozusagen was ich so am neuesten ausprobiert habe, deswegen teile ich das mal. Ich bin halt recht früh immer unterwegs, auch wegen der Klinik, und im Sommer fahre ich mit dem Fahrrad, da ist kein Problem, da habe ich mein Tageslicht, einfach dadurch, dass ich auch einen Arbeitsweg habe. Und wir wissen ja, jede gute Nacht beginnt am Morgen, und wir wollen ja am liebsten zwischen 9 Uhr morgens irgendwie so ein bisschen Tageslicht, da zählt auch die bewölkte Decke draußen dazu, wollen wir eigentlich ganz gerne haben. Und zwar einfach, weil das auch wieder hilft bei unserer Unterstützung, unserer zirkadianen Rhythmik, Melatoninproduktion. Das heißt quasi, dass ich morgens schon auf meinen guten Abend einzahle. Und ich habe jetzt so ein bisschen ausprobiert, wie ist es mit so Tageslichtlampen. Die haben ja dann so 10.000 Lux und da reichen irgendwie so 10 Minütchen. Das jetzt mal im Bad ausprobiert. Muss sagen, das ist eigentlich angenehmer, als ich dachte.
Ja.
Finde das eigentlich ganz cool, auch nochmal so zum Thema, ne? Der ganze Körper hat eine zirkadiane Rhythmik. Ich gebe meinem ganzen Körper das Signal, jetzt geht der Tag los, jetzt startet die Energie.
Heißt, du stehst dann quasi morgens im Badezimmer, wenn du dich da fertig machst und so weiter, und einfach direkt vor der Lampe.
Das ist meine Lichtquelle. Ja. Genau, die steht direkt da neben dem Spiegel. Ich bin leistens noch nicht mal 10 Minuten im Bad, deswegen ist das noch so, dass ich ein bisschen gucken muss. Bin echt sehr fix immer da unterwegs, aber per se ist das was ich jetzt ausprobiert habe und irgendwie auch ganz gut machbar finde. Und ich denke mir auch immer, das, was geht sozusagen von Zeit, muss halt dann ausreichen.
Ja.
Und probiere da halt gerade so ein bisschen aus, wie ich dann halt gerade in der dunklen Jahreszeit irgendwie so morgens auch nochmal so diesen Impuls mir geben
kann. Ja, wenig Barzeit würde in unserer WG auch gut funktionieren.
Sehr gut.
Übrigens für alle, die gerade zuhören, ich hatte ja auch zum Thema Tageslichtlampen und generell Energie auch in der dunklen Jahreszeit eine Podcast-Folge auch vor kurzem gemacht. Die verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes.
Ja, siehst du? Perfekt. Ja. Müssen wir uns gar nicht hier absprechen. Genau. Nehmen uns hier die Klinke in die Hand. Dann lass du jetzt noch den dritten Hack von dir teilen.
Mein dritter Hack ist vor allen Dingen, dass man, ich meine, du hast es ja vorhin so schön gesagt, Essen ist einfach auch Information für den Körper, Nahrung ist Information für den Körper, und ich finde es auch was Schönes, sich zu überlegen, hey, ich habe die Chance, ist etwas, was ich so viel beeinflussen kann. Das ist nichts, was irgendwie von außen einfach auf mich kommt, sondern ich habe es krass in der Hand und ich kann entscheiden, welche Informationen ich meinem Körper gebe und was ich mir damit ja auch schenke. Ne? Es ist irgendwie voll beeinflussbar in eine richtig gute Richtung, und da sich wirklich so eine Mahlzeit am Tag zu nehmen, die man so richtig genießt. Ne, weil manches muss einfach schnell gehen, manches läuft nicht so, wie man das plant, oder man hat irgendwie Abendessen mit den Kindern und die machen überhaupt nicht so, wie man selber will, und isst nur so nebenher irgendwie 3 Happen. Ne? Das ist dann vielleicht nicht die Mahlzeit, aber dass man so eine dabei hat, die man richtig genießt und weiß, yay, cool, ich kann gerade bewusst meinem Körper was Gutes tun und dem gute Informationen einflößen. Ja, weil wir es gelernt haben, ne, es macht halt natürlich etwas mit unserer körperlichen Gesundheit, aber es hat einfach einen krassen Effekt auf unsere Psyche, finde ich, wenn wir so Genuss reinbringen und auch die Freude daran, essen zu können und was wir damit einfach bewegen können. Ne? Allein durch Nährstoffe und eine smarte Kombination von Nahrungsmitteln. Das fasziniert mich einfach total.
Ja, total. Und ich finde, das Coole ist, wir können halt kurzfristig uns jedes Mal sagen, wow, was kann ich meinem Körper gerade Gutes tun hier? Was, wie du sagst, mit Freude, mit Genuss. Und man merkt halt kurzfristigen Effekt einfach in der Energie. Und mittelfristig bis langfristig zahlt man auch noch so krass auf seine körperliche und mentale Gesundheit ein und macht irgendwie so viel Gutes für auch noch die Zukunft. Und das alles in sozusagen diesem Akt, wo man jeden Tag so oft nochmal die Chance hat, eine Entscheidung zu treffen, finde ich sehr schön.
Ja, ja. Was ist denn etwas, wo du gerade so richtig so immer Appetit und Japp drauf hast, wo du dich reinlegen könntest?
Also ich liebe zum einen wirklich so bunte Salate, auch wirklich mit fermentierten, aber auch mit Proteinquellen etc. Und es gibt eine bestimmte Art der Schokolade, die ich mir immer aus Frankreich mitbringe. Ja. So eine Firma, ich will jetzt hier gar nicht Werbung für die machen, aber das sind so Nussbutter-Schokoladen. Das sind so kleine Täfelchen. Und da drin, die sind mit so einem Nusspüree, mit so bestimmten Gewürzen und so ein bisschen, entweder manchmal was Fruchtigen oder. Und ja, die sind wirklich so der Hammer. Und deswegen bin ich voll bei dir beim Thema Genuss, die sind mir so wertvoll, dass ich mich dann auch wirklich freue, die mit einem guten Getränk und so als zum Beispiel im Nachmittag oder als Dessert dann zu essen.
Kann ich mir mega vorstellen, ja. Ich habe auch gerade total, Mandelmus ist gerade total ganz groß bei mir.
die haben zum Beispiel welche mit, meine Lieblingssorte ist im Moment dort auch mit so Mandelpüree drin und so ein bisschen Sauerkirsche. Ja. Also die würdest du bestimmt mögen.
Lecker, bekomme ich gleich Appetit. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Anne. Das war ein ganz tolles Gespräch. Unglaublich wertvolle Insights. Danke, danke, dass du uns damit so bereichert hast heute.
Ja, liebend gerne.
Dankeschön. Ask Me Anything. Ja, im Ask Me Anything geht es heute um die Frage, welcher Satz mich wirklich unterstützt, wenn es richtig, richtig stressig wird. Und ich habe so einen Satz und der ist total simpel. Und zwar, geht es gerade um Leben oder Tod? Das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr radikal, aber ich gebe euch mal ein bisschen Hintergrundinformation dazu. Ich habe ja eine Weile in der Psychiatrie mal gearbeitet und die Zeit da hat mir sehr geholfen, in Situationen relativ schnell zu merken, wie dringlich ist diese Sache gerade wirklich. Brauche es wirklich ein sofortiges Handeln von mir, weil wir ja ganz oft Stress alles in einen Topf werfen und dementsprechend auch Dinge, die vielleicht gar nicht ganz so dringlich sind und gar nicht so, wo vielleicht irgendwie eine Gefahr im Verzug ist, trotzdem so behandeln, als wäre das so, ne, weil es alles in einen Stresstopf sozusagen gehört. Und ich habe damals für mich angefangen, mir so ein inneres Schema aufzulegen und zwar hat das drei verschiedene Stufen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Pyramide. Unten ist der breite Bereich der Pyramide. Den färbe ich jetzt mal innerlich gerade gelb ein. Das ist alles, was so täglicher Struggle und täglicher Stress ist. Ne? Also sowas wie kleinere Konflikte. Irgendwas funktioniert nicht, was eigentlich funktionieren soll. Vielleicht eine fehlende Rückmeldung wegen der Entscheidung, die eigentlich total wichtig wäre. Also all das, was irgendwie Stress macht, wo es nicht um Leben und Tod geht. Obwohl wir das manchmal dann eben so behandeln, als wäre es so. Aber das ist für mich so dieser unterste Teil der Pyramide. Das kommt relativ häufig vor, deswegen auch der untere Teil der Pyramide. Ist aber etwas, was kein sofortiges Handeln eigentlich braucht. Meistens jedenfalls. Dann gibt es die Mitte. Und in der Mitte, das ist so der orangene Bereich, mental gefärbt jetzt gerade. Das sind Dinge, die vielleicht eine größere Umorganisation im Alltag brauchen. Oder eine potenziell ernste Lage sind, man aber vielleicht noch nicht genau weiß, in welche Richtung geht es. Also Beispiel, Kind verletzt sich, muss irgendwie medizinisch behandelt werden. Oder es ist eine größere Rechnung, die plötzlich reinflattert und wir erstmal kurz schlucken müssen, weil wir nicht genau wissen, wie wir das finanziell stemmen können. Oder es ist ein Arbeitsfehler, der vielleicht ernsthafte Konsequenzen haben könnte. Ne? Auch da, es geht noch nicht um Leben oder Tod in den meisten Fällen. Aber es ist schon etwas, wo man merkt, oder muss ich vielleicht irgendwie größer ran oder hat größeren Einfluss auf meinen Alltag jetzt gerade. Ne? Braucht vielleicht eine Umorganisation. So, das ist die Mitte. Kommt seltener vor, hat aber auch einfach einen größeren Impact auf unseren Alltag. Und dann gibt es die Spitze. Ne? Das ist der rote Teil. Und die Spitze ist das, wo wirklich ein sofortiges Handeln nötig ist. Es ist eine lebensbedrohliche Situation oder es ist akute Gewalt oder eine akute psychische Krise. Also all das, wo wirklich Alarmstufe rot ist. So. Und es hilft mir total in meinem Alltag, das für mich nochmal zu unterteilen von, okay, einmal kurz einatmen, einmal kurz ausatmen. In welchem Bereich bin ich hier gerade? Bin ich im gelben, bin ich im orangenen oder im roten Bereich? Und dass ich auch nicht anfange, Dinge aus dem gelben Bereich wie Dinge aus dem roten Bereich zu behandeln, weil das hilft niemandem, das putscht mich total auf und bringt mich total in Stress. Und das hilft total, finde ich, in stressigen Situationen. Da nochmal sich das ganz kurz klar zu machen. Vielleicht ist es ja auch für euch hilfreich oder vielleicht gibt es auch einen ganz anderen Satz oder ein Mantra, was dich, euch unterstützt. Schreibt mir das gerne, entweder als direkte Nachricht oder vielleicht auch als Kommentar in Spotify, was euch hilft in sehr stressigen Phasen, welcher Satz da euch vielleicht unterstützend zur Seite steht. Das würde mich sehr interessieren, wie das bei euch ist. Wundertüte. Ja, in der Wundertüte habe ich, wie schon anfangs versprochen, heute ein Lebensmittel, was ich entdeckt habe. Oh mein Gott, und ich liebe es so sehr. Ich mache es überall drüber. Ich liebe total so Crunch, wenn es so crunchy ist und ich so auf was so rumbeiße, was dann so geil knackt und es im Mund einfach so ein richtiger Genuss ist. Und ich habe jetzt vor kurzem gerösteten Buchweizen entdeckt. Ist vegan, ist glutenfrei. Ich muss mich gesundheitsbedingt glutenfrei ernähren. Und das heißt, sowas wie Croutons oder sowas kann ich nicht essen. Und ich liebe einfach diesen gerösteten Buchweizen, weil der so geil crunchy ist. Den mache ich irgendwie über Müsli drüber, den mache ich über Salat drüber, auf Suppen, ne, weil es einfach so wie Croutons ist. Und es kommt einfach überall gerade drauf. Kannst du auch auf Brot machen zum Beispiel mit so Frischkäse und dann so ein bisschen Buchweizen. Crunch. Oh mein Gott, ich lieb's. Ich wollte es euch unbedingt mitgeben, weil es so gut zur heutigen Folge passt. Es ist auch wirklich ein super nahrhaftes Lebensmittel. Es hat sehr viel hochwertiges Eiweiß, hat alle essentiellen Aminosäuren, ist sehr reich an Magnesium, haben wir ja heute sehr viel drüber gesprochen und auch an B-Vitaminen. Also mega cool. Gibt's auf jeden Fall im Bioladen. Da kann man das bekommen. Buchweizen geröstet. Liebe ich. Könnt ihr gerne mal bei euch ausprobieren. Wenn euch diese Folge auch so sehr bereichert hat wie mich, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Ich werde alle Infos zu Anne und auch wie man sie findet auf Social Media etc. auch nochmal in den Shownotes verlinken. Wie gesagt, auch gerne mal in ihren Podcast reinhören, Die Ärztin und der Nerd. Das ist auf jeden Fall auch sehr hörenswert, um noch tiefer in die Themen Gesundheit, Longevity, Lifestyle, Medizin einzutauchen. Wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet, geht gerne mal auf meine Website evaelisaschneider.com oder vernetzt euch mit mir auf Social Media über LinkedIn oder über Instagram. Da freue ich mich immer sehr. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast, dass du heute Zeit in deine Gesundheit allgemein investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.